Schalke ist im Trainingslager im Stubaital in Österreich und unsere beiden Schalke-Experten Andi Ernst und Robin Haag sind es auch. Ich habe mit den beiden gesprochen, per Video zugeschaltet und wir haben über eine Menge interessanter Themen gesprochen, über Neuzugänge, über Testspiele und über ein ganz besonderes Interview. Das alles seht ihr jetzt bei 1904 Inside Schalke. Viel Spaß.
1904 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Es ist ganz schön einsam hier im Studio, wo wir unseren kleinen kuscheligen 1904 Inside Schalke Talk aufnehmen. Heute nur ich und Kevin vor Ort, aber trotzdem bin ich nicht alleine, weil aus dem fernen Österreich sind mir zugeschaltet unsere WAZ-Experten Andi Ernst und Robin Haag. Und heute mal, wie ihr das schon gewohnt seid aus anderen Trainingslagerzeiten, einen etwas anderen Schalke Talk mit fernmündlicher Beteiligung. Nichtsdestotrotz, wir haben viel zu reden. Schalke ist im Trainingslager, es passiert gerade ziemlich viel. Und lange Rede, kurzer Sinn, die 19.04 Minuten, die starten jetzt. Grüß euch erstmal. Servus, Burm. Ihr seid im schönen Stubaital in Österreich mit Schalke im Trainingslager. Ihr seid jetzt seit dem Wochenende da. Wir nehmen die Folge jetzt am Donnerstag auf. Das heißt, ihr habt schon ein paar Eindrücke sammeln können. Andi, vielleicht fängst du mal an und erzählst mal, wie da so die Lage ist. Wie stellt man sich das vor?
Ja, Robin und ich machen jetzt, ist ja nicht das erste, sondern das, weiß ich, wievielte Trainingslager wir zusammen machen, aber es ist jedes Mal wieder sehr aufregend, sehr stressig und dann doch sehr angenehmer, ja, Zeitdruck, dadurch, dass dieses Trainingslager im Vergleich zu anderen Trainingslagern eher kurz ist, also vor Ort sind die Spieler hier nur 6 Tage, ist es alles etwas dicht gedrängter als sonst. Denn man muss sich das so vorstellen, dass wir ja nicht nur die Trainingseinheiten verfolgen und demnächst sonst nach den Trainingseinheiten haben und die beiden Testspiele haben, sondern drumherum sind noch sehr, sehr viele andere Termine, die irgendwie in diesen Plan gequetscht werden. Beispielsweise haben wir 3 Interviews. Das erste mit Loris Karius. Heute können wir schon sehr empfehlen. Das ist wirklich sehr gut geworden. Reden wir vielleicht gleich noch drüber. Dann haben wir noch 2 weitere Interviews. Dann gibt's noch einige Hintergrundrunden. Also wir hatten schon eine Hintergrundrunde mit Miron Muslic. Und dann kommt noch eine mit Frank Baumann. Und so setzt sich dann der Terminplan zusammen. Und das ist dann schon meistens zu tun von morgens 8.30 Uhr, wenn die ersten Absprachen zwischen Robin und mir, zwischen uns und der Redaktion stattfinden und dann bis spät am Abend dann auch wirklich alles erledigt ist, von Social Media, von Reels, von allen möglichen Printsachen, die wir machen müssen. Ja, und das dauert dann so ein bisschen. Aber nochmal, es ist sehr, 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 sehr angenehmer Stress, weil es hier eine unfassbar schöne Umgebung ist. Und im Vergleich zum Vorjahr ist das Wetter hier auch wirklich brillant, kann man sagen. Vor allem, hat es nur geregnet, jetzt scheint nur die Sonne.
Technischer Hinweis, ihr seid im gleichen Hotel natürlich, aber wir haben euch heute mal in 2 verschiedene Zimmer gesetzt, damit das vom Ton her und vom Bild her sauberer ist. Also nur zur Erklärung, warum der Robin in dem einen und der Andi im anderen Zimmer sitzt. Andi, beschreib mal ein bisschen, Trainingslager ist natürlich immer für viele Schalke-Fans auch ein fester Termin im Jahr. Die nehmen sich Urlaub und fahren mit. Wie viele Schalker sind im Stubaital, kann man das sagen?
Ja, das ist relativ schwer zu schätzen. Die fixe Zahl, die wir haben, ist, dass auf das Trainingsgelände, also auf den Trainingsplatz, ja, da passen so rundherum so 800 bis 1000 Zuschauer und das ist halt immer gerammelt voll. Und wenn man davon ausgeht, dass nicht alle Schalker immer zu jedem Training kommen, ja, da kann man so ein bisschen rundherum addieren, dass es so 1500, 2000 Schalker hier sein werden. Und was man sagen kann, hier in Neustift ist wirklich alles königsblau. Also ich glaube, hier gibt es keine Ferienwohnung, kein Hotel, in dem nicht Schalker untergebracht sind. Und das ist schon eine sehr königsblaue Angelegenheit, auch wenn es sich hier auf mehrere Vororte verteilt. Mittersill war ein kleines Städtchen, da war alles sehr zentral. Und hier gibt es halt viele kleinere Vororte, aber natürlich ein Zentrum mit sehr vielen Kneipen. Und da ist dann jeden Abend ist hier so ein königsblaues, ja, Zusammensein, Happening, wie man es dann nennen will.
Dann lass uns mal auf die harten Fakten gucken. Gestern hat Schalke einen Neuzugang vorgestellt. Maximilian Wörber heißt er, ist Österreicher, hatte also erstmal gar keine großen Eingewöhnungsschwierigkeiten im Stubaital. Erzählt mal ein bisschen was über den. Was kann man über Maximilian Wörber sagen?
Ja, schon ein spannender Transfer, wenn man so will, weil wenn man auf seine Karriere blickt, ne, ich glaube, für ihn wurden 41 Millionen Euro Ablöse bezahlt, Leeds United, Ajax Amsterdam, RB Salzburg, FC Sevilla waren große Clubs dabei, Champions League-Erfahrung hatte auch. Nationalspieler war er sogar, aber zuletzt große Verletzungssorgen gehabt. Letztes Jahr war er an Werder Bremen ausgeliehen, hat er, glaube ich, nur zweimal gespielt. Davor ein Jahr für Leeds United auch nur nicht viel mehr Einsätze gehabt. Und ja, diese Muskelverletzungen haben ihn einfach durch seine letzten Jahre begleitet. Deshalb ist er halt jetzt ablösefrei auf den Markt gekommen. Und Schalke hofft halt irgendwie, dass sie ihn hinkriegen, dass die Fitness passt bei Wöber. Und wenn die Fitness dann passt, soll er Herausforderer sein für die Innenverteidiger, weil da hat man ja mit Timo Becker, Hasan Kurucay, Nikola Kartic, Merchan Allen eigentlich vier ganz gute. Er ist dann Nummer 5, quasi der Ersatz für Felipe Sanchez. Und ja, mal gucken, wenn er fit bleibt, trauen die Verantwortlichen ihm zu, auch Stammspieler zu sein mittelfristig, aber ist halt ein großes Fragezeichen, ob er wirklich fit bleibt.
Robin, bei Maximilian Wöber fällt ja auf, dass es ein Spieler ist, der eigentlich nicht so ins Schalke-Konzept passt, in der Hinsicht, dass man sich ja bisher immer darauf fokussiert hat, Spieler zu verpflichten, von denen man weiß, dass die einigermaßen verletzungsfrei durchhalten, wenn jetzt nichts an Fouls oder sowas passiert. Was glaubst du, warum ist Schalke da von seiner Linie abgewichen?
Tatsächlich spannend, da ist Miron Mustic auch ein bisschen inkonsequent, finde ich. Das habe ich auch im Kommentar geschrieben, den ihr nachlesen könnt auf watz.de. Weil sonst betont er immer wieder, Verfügbarkeit sei ihm sehr wichtig. Also er definiert tatsächlich Qualität auch über Verfügbarkeit, weil er sagt, was bringt uns ein Spieler, der irgendwie in der Theorie gute Daten hat, aber nur in 2% der Spiele zur Verfügung steht. Und deshalb hat er zum Beispiel auch Leute wie Brian Lastman immer wieder kritisch gesehen. Wöber hat genau dieses Verfügbarkeitsproblem eigentlich, ne? Also er hat letztes Jahr kaum Spiele gemacht, davor das Jahr kaum Spiele gemacht. Aber was deswegen Schalke trotzdem den Transfer macht, ist, dass er extrem wenig Grundgehalt verdient und einen stark leistungsbezogenen Vertrag abgeschlossen hat. Es ist ein bisschen eine Wette auf die Zukunft, die Schalke da gemacht hat, aber halt mit sehr, sehr wenig Risiko. Wenn der Deal aufgeht, Wöber fit bleibt, kann er ja wirklich eine Verstärkung sein. Wenn nicht, ist es finanziell gesehen nicht so schlimm. Und dadurch, dass diese Kaderbaustelle linker Innenverteidiger jetzt geschlossen wurde, also Backup, ist vielleicht jetzt mehr Gehalt für andere Positionen da.
Mhm. Andi, du hast noch einen ganz interessanten Fakt zum Wöber-Transfer. Da könnte auch jemand eine Rolle spielen, der bisher nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stand.
Ja, genau. Und zwar ist sehr interessant, dass hier vor Ort ist ein externer Berater. Der steht wirklich nicht so im Fokus. Das ist Franz Schiemer, heißt der. Hier in Österreich Frankie genannt. In Österreich kennt ihn jeder, in Deutschland kennen ihn nicht so viele. Das ist der Mentor von Miron Mustic. Mentor heißt, die beiden kennen sich gut, die sind gut befreundet. Und 2017, glaube ich, war es, da hat Franz Schiemer dem Miron Mustic einen ersten Job besorgt als Nachwuchstrainer in Ried. Seitdem ist der Kontakt geblieben und der hat jetzt so eine Beratungsagentur. Und dieser Frankie Schiemer war Co-Trainer bei RB Salzburg, als Maximilian Wöber dort gespielt hat. Und nach dieser Zeit war er der Individualtrainer von Maximilian Wöber. Das heißt, um zu erfahren, wie fit er ist und wie der mental drauf ist, da musste Miron Mustic sich nicht groß informieren, sondern musste einfach nur seinen Mentor fragen. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass er das getan hat. Und dass das wirklich auch keine geringe Rolle bei diesem Transfer gespielt hat.
Okay, machen wir einen Haken unter Wöber. Was ist noch passiert bisher? Schalke hat am Mittwoch ein Testspiel bestritten gegen Donetsk? Nein.
FC Kharkiv, ja.
Kharkiv, genau, okay.
Heselmann 6. Note 6.
Ich hatte abgespeichert irgendeinen ukrainischen Verein. 2-0 gewonnen, Tore von Süller und Lastme. Ihr habt das Spiel gesehen. Wie war's?
Ganz gut, tatsächlich. Robin. Ja, ich finde, es hat viel funktioniert. Man hat gesehen, die Abstimmung passt zwischen den Mannschaftszeilen. Mustic hat in der ersten Halbzeit schon seine A11 spielen lassen mit der vermeintlichen Top-Besetzung. Da auffällig Tanaka hat gespielt anstelle von Schallenberg, wenn man da so Konkurrenzkämpfe betrachtet. Tanaka für mich auch der beste Mann auf dem Platz gewesen. Also super aggressiv gegen den Ball, viele Balleroberungen, mit dem Ball auch gut was gemacht. Und ja, die Stürmer haben getroffen. Silla hat schon gute Frühform. Können wir gleich vielleicht noch ausführlicher darüber reden. Mustic hat ja gesagt, dass Silla im Sommer ein paar Kilo abgenommen hat, vielleicht so fit ist wie nie. Und dass er einfach auch mehr läuft jetzt, er diese Situation annimmt, dass Schalke wahrscheinlich nächste Saison eher wieder gegen den Ball mehr arbeiten muss, weniger kreieren kann mit dem Ball und dass der Stürmer dann auch gefordert ist, weite Wege nach hinten zu gehen. Das hat Musa Silla jetzt wohl verinnerlicht. seine Laufwerte sollen überragend sein und ja, das macht Lust auf mehr. Auch Brian Lassmet trifft. Zweite Testspiel in Folge, positiv.
Mhm. Das war jetzt das dritte Testspiel der Vorbereitung, wenn ich mich richtig erinnere. Wir hatten bisher Gütersloh und dann am vergangenen Sonntag das Spiel in Aue. Gütersloh 1-2 Niederlage, müssen wir nicht drüber reden, war glaube ich auch der Tatsache geschuldet, dass Schalke wirklich, ich glaube so gefühlt zwei Tage vorher mit dem Training angefangen hat. In Aue, wenn wir da nochmal zurückgehen, da konnte man auch schon Fortschritte sehen, oder?
Ja, aber das gestern war mit Abstand das beste Testspiel von den dreien. Es war auch mit Abstand der beste Gegner. Man muss auch sagen, dass die ukrainische Liga schon deutlich früher beginnt. Also für Kharkiv war es auch so eine Art Generalprobe. Und das hat man jetzt irgendwie nicht so richtig gesehen, weil selbst, also Schalke hat nach ungefähr einer Stunde 11 Mann ausgewechselt. Und am Ende standen auch wirklich einige U23-Spieler auf dem Platz und Talente. Und man hat wirklich keinen Bruch gesehen. Das ging wirklich sehr gut weiter. Und deswegen sage ich, das war gestern schon wirklich gut. Auch wenn es am Ende einen kleinen Wermutstropfen gab, Luka Voja musste verletzt ausgewechselt werden. Aber ich glaube, Robin, du hast ja gerade noch eine Info gekriegt, meine ich.
Ja, genau. Also gestern, er musste tatsächlich mit dem Krankenwagen abgeholt werden und so, hat sich im Rücken verletzt. Sah gar nicht so gut aus, aber jetzt gibt's ja schon Entwarnung. Es ist wohl keine knöcherne Verletzung. Der wurde gestern in MRT gesteckt. Wohl nur eine ja relativ schwere Prellung, die schmerzhaft ist, aber ja, toi toi toi, es sollte keine lange Ausfallzeit geben. Man weiß noch nicht ganz genau, ob Luka Voja jetzt im Trainingslager noch dabei bleibt. Das hängt von seinem Schmerzempfinden ab. Ja. Aber ja, selbst das, dass er vielleicht noch hier trainieren kann, sagt ja, dass da wohl nichts Gravierendes ist. Und das wäre wirklich sehr bitter gewesen, wenn dieser Junge, der eigentlich einen guten Eindruck macht, total vielversprechendes Talent, wenn der jetzt längfristig ausgefallen wäre, das wäre bitter gewesen, aber so wirklich Glück gehabt. Und ich glaube, jeder gönnt dem Jungen, dass er einfach Fußball spielen kann.
Mhm. Wenn wir beim Personal sind, ein Name, der so ein bisschen über allem schwebt, ist natürlich der von Edin Dzeko. Die Frage ist immer noch nicht geklärt. Kommt er zurück? Spielt er nochmal für Schalke? Oder beendet er seine Karriere? Geht vielleicht woanders hin? Wie sieht's da aus? Wie ist da der Stand?
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich versuche mal herauszuarbeiten, wieso der aktuelle Stand so nach unserer Info ist. Also, so wie wir wissen, hat Edin Dzeko grundsätzlich, und das ist schon mal der erste Schritt, die Bereitschaft erklärt, seine Karriere fortzusetzen. So, das ist schon mal der erste Schritt, auf den sich alle erstmal einigen wollten. Der zweite Schritt ist, wo will er seine Karriere fortsetzen? Und da gibt's hier auf Schalke unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, wir müssen, also zum Beispiel Trainer Miron Mustic, ne, der ist sehr optimistisch, dass es klappt. Ne, der sagt natürlich, ein Edin Dzeko kann man immer gebrauchen. Und auch in der Bundesliga kann Edin Dzeko wirklich noch den Unterschied ausmachen. Die andere Seite ist natürlich Frank Baumann, der im Grundsatz auch nicht pessimistisch ist, der aber natürlich sagt, ich bin derjenige, der die Verhandlungen führt, ne? Und wie die Kollegen enthüllt haben, war er auch mal in Kroatien und hat sich mit Edin Dzeko getroffen. Das scheint jetzt auch nicht unlösbar zu sein, dass sich beide Seiten einigen. Aber natürlich ist Schalkes Budget dann auch endlich. Und andere Positionen haben Vorrang. Ein rechter Außenverteidiger beispielsweise, der ist aktuell wichtiger als Edin Dzeko. Sodass es so ein bisschen ein finanzielles Puzzlespiel ist, ein Kader-Puzzlespiel. Und dann so ein bisschen die einen sagen, 100% auf jeden Fall Edin Dzeko um jeden Preis. Und die anderen sagen, kann das wirklich gut gehen in der Bundesliga? Also Entscheidung erwarten wir Anfang August. So ist so der aktuelle Stand.
Heißt das denn, dass wenn Dzeko oder wenn Schalke, wenn man sich entscheidet, nicht weiterzumachen, dass dann vorne im Sturm noch jemand anders kommt?
Ja, also sagen wir so, wir wissen, dass Schalke selbstverständlich einen Plan B erarbeitet hat. Also es ist nicht so, alles fokussiert sich auf Dzeko und wenn der nicht kommt, dass dann Frank Baumann und Maximilian Düftel erstmal in ein Loch fallen und neu planen müssen. So ist das ganz und gar nicht. Also die haben einen Plan B, aber konzentrieren sich dann für die Position natürlich auf Dzeko, weil Edin Dzeko als Schalke-Spieler, das hat natürlich auch vielseitige Effekte. Ne? Ich meine, die Merchandising-Abteilung wird sich extrem freuen, hat beispielsweise und das dementsprechend wird Schalke sich das mit Dzeko erstmal gut überlegen. Und ich bin selber gespannt, wie das ausgeht. Im Moment würde ich fast sogar sagen, ich weiß nicht, ob Robin das anders sieht, eher so 60-40 für Edin Dzeko.
Und dann, ja, ich habe da wenig Gefühl. Ich würde halt sagen 50-50 irgendwie. Man hört von dem einen so, macht beim anderen so. Ja, der Trainer hat schon Bock drauf, ob auch finanziell. Also dass der Trainer optimistisch ist, ist klar. Er spricht mit dem Spieler selbst und der hat ja generell Lust. Aber es gibt dann auch finanzielle Fragen, ne? Aber Edin Dzeko, dass dann das Management vielleicht weniger optimistisch ist, ist auch klar, ne? Weil Miron Mustic muss mit Dzeko verhandeln, sondern muss ihn nur anzünden und das kann er. Ja. Das, glaube ich, wird sich aber hoffentlich bald entscheiden, weil auch für Edin Dzeko, der ja eigentlich ein Spieler war, der wenig Verletzungssorgen in seiner Karriere hatte. Zuletzt ja auch bei der WM hat er nicht überzeugt, weil er durchgehend angeschlagen war. Auf Schalke hatte er diese Verletzung. Und ich glaube, für ihn wäre es wichtig, einfach die Vorbereitung so viel wie möglich mitzumachen, wirklich einen Rhythmus zu kriegen, weil mit 40 Jahren geht es nur, wenn du halt wirklich fit bist noch. Ne? Normal ist es seine Stärke. Wenn er aber nicht fit ist, dann wird es auch für Edin Dzeko.
Einer, der Edin Dzeko ja schon mal so ein bisschen heiß gemacht hat, zu Schalke zurückzukommen, ist Robin Gosens. Der hat ja dieses Foto gepostet nach dem Motto, komm, ich bin da, wo bleibst du? Die beiden haben zusammen beim AC Florenz gespielt. Wie beschreibt man eure Eindrücke von Gosens? Der hat in den beiden Testspielen noch nicht mitgespielt. Aber wie gibt er sich so im Training? Was für ein Gefühl habt ihr bei dem?
Ich bin beeindruckt, muss ich sagen.
Ja. Diese Waden von Robin Schilder, du hast mal, also das ist das Erste, was wirklich nicht nur uns Reportern aufgefallen ist, sondern auch, ich glaube, 800 Zuschauern auch, und selbst wenn sie 50 Meter entfernt standen, was hat der für austrainierte Waden? Also das habe ich wirklich selten gesehen.
Ja, absolutes Muskelpaket einfach. Ne? Ich glaube, der hat kein Körperfett komplett definiert, und ja, da sieht man auch, was für Power er einfach in seinen Beinen hat. Also nicht nur Optik, sondern in jedem Sprint, in jedem Zweikampf, also das ist pure Explosivität, die er da hat, und ist schon beeindruckend, diese Mentalität, die er hat, die wird Schalke einfach helfen, bin ich ziemlich sicher. Noch hat man jetzt nicht ganz so viele Eindrücke sammeln können, aber alles, was er macht, sieht sehr vielversprechend aus. Am Samstag im Test gegen einen japanischen Erstligisten hier in Österreich wird er erstmal für Schalke spielen. Ja, und ich glaube, jeder Schalke-Fan fiebert darauf hin und würde ihn gerne im Schalke-Trikot sehen.
Ich habe mir den Namen des japanischen Erstligisten extra aufgeschrieben vorher. Es ist Fagiano Okayama. Ein Verein, von dem ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört habe, aber er spielt offenbar in der japanischen ersten Liga. Habt ihr eine Ahnung, wie solche Testspiele zustande kommen? Also wie nach welchen Kriterien so ein Testspielgegner gesucht wird? Und dann die Frage, warum hat man sich da für Okayama entschieden?
Das ist relativ easy zu erklären, und zwar arbeitet auch Schalke mit einer Agentur zusammen, die heißt Onside Sports. Das ist eine Agentur, die sich zum Beispiel auf die Organisation von Trainingslagern spezialisiert hat, und die macht das nicht nur mit Schalke, sondern gefühlt mit 150.000 anderen Vereinen auch, und viele davon sind eben hier in Österreich, weil Onside natürlich mit sehr vielen Hotels und Vereinen kooperiert. Und das heißt, Onside kann aus einem Pool von mehreren Vereinen wählen, die sich zur gleichen Zeit in gleicher Gegend aufhalten. Und dementsprechend ist dann easy, wenn dann die Vereine sagen können, wir wollen gegen die und die Stärke spielen, vielleicht Inland, Ausland, und was steht da zur Verfügung. Und so kann man das dann relativ einfach zusammenmatchen. Und Schalke hat sich dann eben für Kharkiv und den japanischen Verein entschieden.
Das Spiel ist am Samstag. Erklärt nochmal kurz den weiteren Fahrplan. Wie geht's dann weiter? Wann kommt Schalke zurück nach Deutschland?
Ja, Sonntag geht es dann direkt zurück. Ich glaube, Sonntag werden sie wahrscheinlich noch eine Einheit machen, eine kurze hier in Österreich. Dann geht es zurück. Dann, so gehe ich auch von aus, haben die Profis ein paar Tage frei. Und an dem darauffolgenden Wochenende ist, glaube ich, ein Testspiel beim Regionalligisten Hessen Kassel. Und davor wird er nochmal weiter trainieren in Gelsenkirchen. Ich denke, auch ein, zwei öffentliche Einheiten dürften dabei sein. Also Fans, die dann in Deutschland die Schalker sehen wollen, haben dann da vielleicht die Möglichkeit, auch Robin Gosens mal in Aktion zu sehen. Maximilian Wöber in der Lektion zu sehen, lohnt sich.
Wobei die Anzahl der öffentlichen Einheiten nimmt jetzt dann auch ein bisschen ab, während in den ersten Wochen und auch hier alles öffentlich war, je näher das Saison, das erste Pflichtspiel rückt, desto weniger öffentlich wird es dann sein. Was noch nicht offiziell bestätigt ist, ist das, über das auch viele reden, das Testspiel gegen Real Madrid. Öffentlich ist bisher nur 8. August, Schalke-Tag, und das Spiel gegen Bergamo.
Genau, das Realspiel würde dann eine Woche später stattfinden, ne? Am
16.
August, genau. Wir sind mit unserer Zeit so gut wie rum. Lass uns nochmal kurz, wir haben vorher viel über Zugänge gesprochen, aber es gibt im Trainingslager oder in der Vorbereitung natürlich auch immer wieder Abgänge. Wie sieht es da gerade aus? Welche Spieler hat Schalke noch auf dem Platz stehen, die demnächst dann wahrscheinlich nicht mehr bei Schalke sind?
Ja, das ist... Das sind ein paar, es gilt ja immer noch das Wort von Frank Baumann, der gesagt hat, es wird mehr Abgänge als Zugänge geben. Momentan ist das noch ein bisschen umgekehrt gefühlt. Aber es ist schon klar absehbar, wen es treffen wird. Also es sind ja schon 4 Spieler gar nicht mitgefahren. Thomas Kallas und 3 Leihrückkehrer. Die trainieren mit der U23, die können alle gehen. Ja, und hier sind es vor allen Dingen, ich hoffe, ich kriege alle zusammen. Robin muss mir vielleicht dann helfen. Finn Porath, Anton Donkor, Max Grüger und noch einen habe ich vergessen.
Said Schibara,
ganz genau. Das sind vier Spieler, die gestern auch nicht mit zum Testspiel gefahren sind. Und das nicht, weil sie angeschlagen waren, sondern weil sie halt aktuell keine Rolle spielen. Das hat sich nicht nur geäußert, dass sie gestern nicht mitgespielt haben, sondern es gab gestern im Training auch eine, gestern Vormittag eine 11-gegen-11 Übung. Und da waren sie auch nicht nur nicht dabei, sondern sie standen irgendwie so ein bisschen verloren hinter einem Tor und Hände verschränkt hinter den Armen oder sah schon ein bisschen traurig aus. Aber es ist eindeutig ein Signal, dass Miron Mustic nicht mit diesen vier Spielern plant. Und wenn wir da zusammenrechnen, 4+4, dann sind es 8 Spieler, die eindeutig auf der zu verkaufen oder / zu verleihen Liste stehen. Max Grüger und Schibara sind halt noch jung, da wird es dann, denke ich mal, auf eine Leihe hinauslaufen.
Okay, dann würde ich mal in eurer Runde fragen, habt ihr noch irgendwas Wichtiges, was ihr mir
und... Wir müssen noch werben für Loris Karius Interview, wir haben es gerade angerissen.
Da hängen wir jetzt gerne 2 Minuten noch dran, weil Robin war im Vorgespräch sehr, sehr begeistert. Ihr habt Loris Karius vor ein paar Tagen gehabt, das Interview wird am Donnerstagnachmittag, korrigiere mich, wenn es falsch ist, online gehen, könnt ihr nachlesen auf watz.de. Erzähl mal ganz kurz, wie Loris Karius so war.
Ja, ich fand wirklich beachtlich. Er hat ja schon viele Interviews gegeben. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, was für einen Ansatz wir wählen. Ja, und er ist wirklich extrem in die Tiefe gegangen, hat über seine mentalen Abgründe gesprochen, erzählt, dass er mehrfach vorm Karriereende stand, dass er die Lust am Fußball verloren hatte, dass er ja mental am Boden war, in einem Loch war. Also so, was habe ich von ihm noch nicht gehört. Es ging natürlich auch dann um die Folgen dieses Liverpool Champions League Finals. Da war ja irgendwie der Sündenbock der ganzen Welt. Und das geht halt nicht spurlos an einem, ich glaube, damals 25-Jährigen vorbei, und das hat man ihm angemerkt. Wirklich beachtlich, welche Tiefe er hat, welchen Weg er gegangen ist, also wie weit unten er war und wie es geschafft ist, jetzt in die Bundesliga zurückzukehren. Davor habe ich absolut riesen Respekt, also ich persönlich, und ich glaube, jeder muss dafür den Hut ziehen, wenn man sieht, wie tief er unten war und wie er es jetzt geschafft hat, zurückzukommen. Seine ganze Wahrnehmung hat sich ja verändert, auch in Deutschland. Ne? Er war nicht mehr richtig ernst genommen als Torwart. Er war irgendwie in den Medien, weil er prominente Freundin hatte, weil er vielleicht ein bisschen extrovertiert aussah. Aber jetzt wird er wieder als wirklich super Torwart, super Sportler wahrgenommen. Und ich glaube, das bedeutet ihm sehr viel. Und ja, wirklich Riesenrespekt. Interview hat super viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin auch Loris Karius dankbar einfach, dass er uns das als verraten hat, dass er so mutig war und das geteilt hat mit der Öffentlichkeit. Ist ja nicht selbstverständlich, dass man über solche private Themen so ausführlich spricht.
Klingt cool, ich freue mich drauf.
Ist absolut nichts hinzuzufügen, das war spitze.
Wie gesagt, ich freue mich drauf, das zu lesen. Ich bin gespannt. Donnerstagnachmittag dann auf watz.de, guckt mal nach, schaut rein. Aber dann würde ich sagen, machen wir hier einen Haken drunter. Trainingslagerfolge 2026, olé. Wir werden uns mit Sicherheit nochmal wiedersehen, bevor die Saison losgeht. Erstes Pflichtspiel bekanntlich, Pokalspiel beim Hallschen FC. Wir hören uns dann vorher nochmal. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert einfach unseren Kanal, klickt bei YouTube auf das kleine Glöckchen, beziehungsweise abonniert uns bei euren Podcast-Anbietern, bei den Spotifys und Apples dieser Welt. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, hier aus dem Studio, Glück auf und Servus, habt noch ein paar schöne Trainingslager-Tage, ihr beide. Und ja, macht's gut.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.